Das alles in noch gesteigertem Maßstab beim ganzen zweiten Segment, über das ich jetzt reden will, nämlich Finanzsanktionen. Finanzsanktionen sind was sehr viel anderes als ein punktuelles Exportverbot von dieser oder jener Ware. Ja, so ein punktuelles Exportverbot, sagen wir von Dual-Use-Gütern, die militärisch auch genutzt werden könnten, oder Gütern, die für die Erdöl- und Erdgasexploration gebraucht werden, auf hoher See oder beim Fracking. Also kurzum, Technologien, die in der weiteren Zukunft über die Fähigkeit Russlands noch Erdöl und Erdgas zu exportieren mitentscheiden. Okay, die sind schon wichtig, aber es ist und bleibt was Punktuelles, ein oder ein anderes Gut. Finanzsanktionen haben einen ganz anderen Charakter. Die zielen eben nicht auf dieses oder jenes Gut, sondern sie zielen, eskalierend, wie sie aufgebaut sind, und ganz klein fangen sie erst an, aber im Ergebnis zielen sie auf den Ausschluss eines Landes aus dem Weltkreditsystem und damit auf die Zerstörung der Geschäftsfähigkeit eines ganzen Landes. Ich stelle sie mal ein bisschen vor, bloß damit ich rufe sie in Erinnerung, was da so kursiert ist und was schon in Kraft und was erst noch angedroht ist. Also schon in Kraft ist eine erste Stufe. Reiseverbote für Stützen des russischen Staates, also für wichtige und reiche Typen, und ein Einfrieren von deren Auslandskonten. Also ein Einfrieren von deren Konten, na, wo liegen sie wohl, ne? Natürlich wieder bei amerikanischen und europäischen Banken. Das ist schon passiert. Die Liste wird mit jeder Sanktionsstufe erweitert, das trifft dann immer mehr von den Reichen und Mächtigen in Russland. Zweite Stufe, auch schon passiert. Der Ausschluss russischer Großbanken und Energieriesen vom europäischen und amerikanischen Kapitalmarkt. Soll heißen, diese Institutionen bekommen es verboten, an den europäischen und amerikanischen Finanzplätzen ihre Schulden zu verkaufen, Anleihen oder Aktien zu platzieren und zu verkaufen und auf die Weise Kapital einzusammeln. Sie können sich nicht Kapital beschaffen durch die Ausgabe von Wertpapieren auf den amerikanischen und europäischen Finanzmärkten. Das ist das Verbot. Die dritte Stufe, inzwischen auch schon beschlossen, geht hinaus über dieses Verbot, sich auf dem Kapitalmarkt Geld zu beschaffen, und schließt jetzt ein, dass diese Institutionen, es sind wieder die Großbanken und die Energiefirmen, sich auch noch auf dem Geldmarkt refinanzieren können. Also heißt Kapital beschaffen können. Und da ist gemeint, bisher war verboten, nur Papiere, die länger als 90 Tage laufen, und das zählt man dann zum Kapitalmarkt, zu verkaufen. Und jetzt ist die neue Stufe, radikalere Stufe, auch Papiere, die kürzer als 90 Tage laufen, also nur richtig kurzfristige Zwischenfinanzierungen, vorübergehender Geldbedarf, kann und darf bei europäischen und amerikanischen Banken und Finanzplätzen nicht mehr gedeckt werden. Die dritte Stufe, oder das war jetzt die dritte, wenn die erste die Reiseverbote waren, der zweite Ausschluss vom Kapitalmarkt, dann ist die dritte Stufe auch schon in Kraft, Ausschluss vom Geldmarkt. Die vierte Stufe, die wird gegenwärtig diskutiert, von Großbritannien inzwischen gefordert, von allen möglichen Seiten immer neu ins Gespräch gebracht, gestern, vorgestern in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lang diskutiert, könnte, sollte man Russland nicht von dem SWIFT-System ausschließen. SWIFT-System. SWIFT ist eine Organisation, die organisiert den globalen Zahlungsverkehr zwischen den Banken, indem sie einfach die Buchungen global von einer Bank zur anderen elektronisch zur Verfügung stellt. Es ist das elektronische Zahlungssystem des Weltfinanzwesens. Und die Zeitung schreibt, hat eine Art Monopol in der Hinsicht. Diese Institution sitzt in Belgien und jetzt wird vorgeschlagen, eben Russland von der Teilhabe an diesem System auszuschließen. Und ich sage es gleich vorweg, ich komme da nochmal drauf zurück, aber ich sage es gleich vorweg, und damit vom internationalen Zahlungsverkehr zu trennen. Übrigens, das ist alles auch keine Zukunftsmusik. Im Fall Iran ist es schon angewendet worden. Und es hat das Land auf Barzahlung von seinen Außenverkehrsgeschäften und auf Barterhandel nennt man das, das heißt Gut-zu-Gut-Tausch zurückgeworfen. Was natürlich für Land ist, mit der Welt in tausenderlei Geschäftsbeziehungen steht, unmöglich ist. Ein extremer letzter Punkt wäre, gibt es aber bloß gegenwärtig bloß als Möglichkeit, nicht als aktuelle Forderung. Aber man merkt, das ganze Sanktionswesen ist auf Eskalation angelegt. Es bedeutet am Anfang dem Gegner schon, was der eigentliche Gehalt der ganzen Geschichte ist, aber Schritt für Schritt wird der Gehalt verwirklicht. Und der extremste Punkt wäre, und er zeigt nochmal, was im heutigen Kapitalismus an positivem Verhältnis von Staaten unterstellt ist, wenn sie miteinander konkurrieren. Der extremste Punkt ist, man könnte auch noch die russische Zentralbank vom Zahlungsverkehr der Zentralbanken ausschließen. Und das hieße dann, die Zentralbank selber kann nicht mehr an Devisen rankommen und sie kann, das ist ganz interessant, sie kann auch die Devisenreserven, die sie besitzt, nicht mehr verwenden, weil die besitzt sie natürlich in der Form von Wertpapieren der anderer Staaten und die löst ihnen niemand mehr ein. Insofern muss man wirklich sagen, es wäre eine komplette Enteignung der Zentralbank einer anderen Nation. Wie gesagt, das ist erst eine Möglichkeit. Vorläufig ist die Diskussion der nächsten Stufe Ausschluss von dem SWIFT-System. Schauen wir mal, was die Sachen leisten. Nehmen wir einfach das Einfrieren der Auslandskonten. Der erste Schritt, fast noch symbolisch. Es betrifft nur, was weiß ich, zunächst 30 Leute, inzwischen vielleicht 60 Reiche. Es führt der russischen Regierung vor Augen, erstmal, wie viel Kontrolle über ihr eigenes wirtschaftliches Innenleben sie schon aus der Hand gegeben hat, dadurch, dass sie sich in den Weltmarkt eingeklinkt und ihren Bürgern den Vergleich der nationalen Währungen erlaubt hat. Das ist, und zwar offenbar ganz bedeutende, Auslandsguthaben russischer Reicher gibt, verweist ja auf was? Nämlich, da haben Privatleute den heimischen Rubel mit anderen Währungen verglichen und beschlossen, andere Währungen sind eine bessere Garantie für rentable Geldanlage und vielleicht auch eine bessere Garantie der Wertaufbewahrung. Und haben das Geld, das sie in Russland und an Russland verdient haben, ins Ausland geschafft. Schon das zeigt, man begibt sich in die Hand von Privatleuten, Russen natürlich, von Privatleuten, die selber den Vergleich der Nationen und der nationalen Währungen vom Standpunkt ihrer persönlichen Bereicherung aus machen und damit dann aber auch Russland das Geld entziehen. Und es bekommt zweitens mit dieser fast noch symbolischen Maßnahme mitgeteilt, wie wenig es andere Staaten kostet, praktisch die Geldelite Russlands zu enteignen. Man friert deren Konten ein, die haben keinen Zugriff mehr auf ihr Geld, ist gar kein offizielles Wegnehmen. Es gehört ihnen im Prinzip, aber man kommt nicht dran. Es ist also mit einem einzigen Erlass, mit einem einzigen politischen Beschluss, ist die teils landflüchtige, teils nicht landflüchtige Geldelite zu enteignen und das Geld ist für russischen Gebrauch definitiv verloren. Die Stufe 2 und 3, ich fasse die zusammen, also Ausschluss der Großbanken vom Geldmarkt genauso wie vom Kapitalmarkt, schneidet diese Geldhäuser vom internationalen Finanzmarkt und damit von der internationalen Kreditierung ab. Das ist ganz immanent und erstmal ganz oberflächlich gesehen für die natürlich ein ziemlicher Hammer, weil die sind in diese Kreditbeziehungen längst involviert. Sie haben also längst Auslandsschulden. Sie arbeiten längst mit Kredit anderer Banken im Ausland. Wenn sie jetzt davon abgeschnitten werden, dann heißt es für sie, sie müssen, und wenn man Kredit hat, dann muss man den Kredit ja immer bedienen und tilgen. Sie müssen bedienen und tilgen und es nicht auf die Weise, wie man das normalerweise bei internationalen Kreditbeziehungen tut, dadurch, dass man einen neuen Kredit aufnimmt, dadurch, dass man den Kreditverkehr fortschreibt. Kreditverkehr ist generell auf Wachstum und Aufrechterhaltung, nicht auf Rückführung angelegt. Die werden jetzt gezwungen, ihre Kreditaufnahme zurückzuführen, also wirklich Geld hinzulegen, und zwar nicht als Investitionen, sondern um ihren eigenen Geschäftsbetrieb auf ein kleineres Niveau zurückzubringen. Das beschränkt natürlich auch ihre Kreditvergabe nach innen, überhaupt ihre Kreditvergabefähigkeit, damit ihre Leistung für die russische Wirtschaft. Und damit entzieht man dem Land eigentlich das kapitalistische Geschäftsmittel schlechthin. Kredit ist überhaupt die Quelle des Wachstums. Kapitalismus funktioniert nicht so, dass habgierige Geizkragen einen Gewinn machen und den in eine große Schatulle stecken und ewig warten, bis er groß genug ist, dass man eine neue Fabrik hinstellen kann. Da hätte er zu tun und da hätte er sehr langsam wachsender Kapitalismus. Kapitalismus funktioniert eben nicht so, dass das Wachstum und die Investitionen nach Maßgabe des schon verdienten Geldes getätigt werden, sondern dass Wachstum und Investitionen nach Maßgabe der in Aussicht stehenden Geschäftsgelegenheiten getätigt werden. Und die Mittel für die Investitionen werden per Kredit aufgetrieben. Am Kapitalismus den Kredit entziehen, heißt wirklich ihm, ja, wenn wir vorhin bei Dual-Use-Gütern waren, ihm das Universal-Use-Gut entziehen. Das, wovon überhaupt alles abhängt. Die vierte Stufe, die diskutiert wird, noch nicht beschlossen ist, den Ausschluss vom SWIFT-System, habe ich vorhin schon gesagt, schneiden Russland überhaupt vom internationalen Zahlungsverkehr ab. Auch das. Geschäfte werden in dieser Welt nicht dadurch abgewickelt, dass jemand Bargeld mit sich rumträgt und dann ein Hochofen oder ein Kriegsschiff oder eine Ölförderanlage kauft. Das läuft alles über einen bargeldlosen Zahlungsverkehr, über Buchungsakte bei Banken. Wer das Land davon abschneidet, wirft es zurück darauf, dass es nur machen kann, was es mit Bargeld bezahlen kann. Jetzt wieder, ich habe das vorhin schon gesagt, schon bei dem Verweigern von Warenlieferungen oder dem Verweigern des Abkaufens gewisser Waren sind verschiedene potente Nationen erfordert. Da braucht es schon eine kapitalkräftige Weltwirtschaftsnation, die anderen den Handel verweigern kann. Aber noch viel grundsätzlicher gilt das für das Feld der Finanzsanktionen. Wer kann eigentlich anderen die Refinanzierung, den Kredit verweigern? Es können nicht viele Staaten. Es können nur ganz wenige. Es können die ganz wenigen Staaten, die Weltgeldbesitzer sind. Sie können anderen Staaten Kredit und Geld entziehen, obwohl die anderen Staaten doch auch eine Geldhoheit haben. Auch Russland hat doch ein eigenes Geld, den Rubel, und eine eigene Zentralbank, die den Rubel emittiert und die mit ihrem Rubel das eigene Bankenwesen ausstattet und den Geschäftsverkehr der eigenen, das Kreditgeschäft der eigenen Banken, ja, Deckung verschafft, dem Kreditgeschäft Deckung verschafft, Sicherheit stiftet. Haben Sie doch selber, wer kann denen eigentlich Geld entziehen? Im Inland kann jedes Land, auch Russland, seinen Bürgern den Gebrauch des eigenen gesetzlichen Zahlungsmittels vorschreiben. In einer offenen Weltwirtschaft übrigens, ich habe es vorhin schon erwähnt, geht sogar das nicht mehr so richtig. Aber im Prinzip, auch Russland kann im Inland den Bürgern den Gebrauch des eigenen gesetzlichen Zahlungsmittels vorschreiben. Die Frage ist nur, was dieses Geld, abgesehen von der Hoheit der Regierung und im internationalen Gebrauch, wert ist. Da ist es im modernen Kapitalismus halt so, das Geld, selber Papiergeld, das Geld selber ist gar nichts mehr wert, anders als in den Zeiten, wo es Gold gab, da war das Geld selber ja ein Wert. Das Geld selber ist gar nichts wert, und was es wert ist, entscheidet sich an seiner kapitalistischen Verwendung, entscheidet sich daran, wie sehr es für diejenigen, die es in der Hand haben, eine Garantie für einen Reichtumszuwachs ist. Wie viel das Geld wert ist, entscheidet sich daran, wie viel man kapitalistisch damit anstellen kann. Und da unterscheiden sich die Nationen gewaltig. Diejenigen, da denkt man jetzt ruhig an Europa, speziell an Deutschland und an die USA, die daheim eine lohnende Ausbeutung der nationalen Arbeitskraft hinbekommen, die mit den Resultaten dieser Arbeit auf dem Weltmarkt langfristig Erfolg haben, Exportnationen sind und anderen Nationen immer zu Geld abzunehmen verstehen, verschaffen ihrem Geld international eine bedeutende Nachfrage. Geldbesitzer anderer Länder wollen dieses Geld haben, brauchen dieses Geld, teils zum Einkaufen, teils zum Investieren auf diesem interessanten Kapitalstandort, auf dem sich so vieles lohnt. Und mit dieser stabilen internationalen Nachfrage verschaffen sie ihrem Geld eine Qualität, die sich gar nicht in der relativen, quantitativen Aufwertung gegenüber anderen Währungen erschöpft, sondern die qualitativ was anders ist. Dieses Geld, deswegen heißt es dann auch Weltgeld, die Weltgelder, dieses Geld ist im internationalen Verkehr der Repräsentant des kapitalistischen Reichtums, der Reichtum selber. Dollar besitzen heißt in aller Welt alles sich erschließen zu können. Das gilt für den argentinischen Peso nicht. Das gilt auch für den Rubel nicht. Im Verhältnis zu den Geldern, die Weltgelder sind, sind die anderen Gelder von Nationen eigentlich bloß lokale Stellvertreter davon. Lokale Versprechen auf den Besitz von Geld, der aber erst noch einzulösen ist. Und dessen Einlösung immerzu eine fragwürdige Sache ist. Banken brauchen die Weltgelder, um ihr Kreditgeschäft als international solide zu beweisen. Sie müssen Kredit aufnehmen in Geldern, die definitiv Kredit besitzen, die eben nicht bloß Versprechen auf Geld, sondern die Geld sind. Und diese Rolle haben eben nur ganz wenige Gelder erreicht. Der Euro und der Dollar sind die beiden großen davon und der Yen und das englische Pfund und der Schweizer Franken sind kleinere Ausgaben davon. Und nicht nur Banken, am Schluss brauchen auch andere Staaten diese Gelder. Nämlich um die Austauschbarkeit ihrer Lokalwährung gegen wirkliches Geld garantieren, sicherstellen zu können. Halten Sie sich, leisten Sie sich, kaufen Sie sich zusammen Devisenreserven. Na und in welchen Geldern wohl? Na wieder in Dollar und Euro. Devisenreserven, mit denen Ihre Zentralbank für die Werthaltigkeit Ihrer Lokalwährung einstehen kann. Am Schluss braucht die ganze Welt die Schöpfungen der europäischen und der amerikanischen Notenbank. Alle Welt braucht diese papiernen Schöpfungen als die Repräsentanten des wirklichen Reichtums. Und das spielt den Ländern, die diese stabilen, in aller Welt gebrauchten Gelder emittieren, eine ungeheure Macht ein. Nämlich die sind in der Lage, wirklich durch politischen Beschluss, sei es des Finanzministers, sei es des Notenbankchefs, durch politischen Beschluss Reichtum zu schöpfen. Überall sonst ist die Schöpfung bloß die Schöpfung von Zahlungsmitteln. Und je mehr sie schöpfen, desto weniger ist es in der Regel wert. Das nennt man dann Inflation und wenn es schlimm wird, galoppierende Inflation. Da schöpfen die Zentralbanken in Argentinien zum Beispiel vor einem Jahrzehnt endlos viel Geld und es wozu führt, naja, dass es halt nichts mehr wert ist. Diese Länder können Geld schöpfen und es ist was wert, weil alle Welt es braucht und alle Welt durch seine Nachfrage diesem Geld Kredit gibt. Und weil alle Welt diesem Welt Geld Kredit gibt, gibt umgekehrt dieses Geld aller Welt Kredit. Wie schaut es aus? Ja, eben. Dollar und Euro sind die Sicherheitsreserven fremder Zentralbanken. Die fremde Zentralbank hat also Kredit, weil sie Dollar und Euro besitzt. Insofern gibt Dollar und Euro der fremden Zentralbank Kredit. Dollar und Euro geben fremden Banken Kredit, indem sie als die sichere Bank ihre Reserven gelten. So kommt es ulkige zustande, dass die Schulden der Länder mit dem Weltgeld die Sicherheit der anderen Staaten sind. Denn, nochmal, Devisenreserven werden ja nicht in Bargeld gehalten in der Regel, nicht in Bündeln von Dollar oder Euros, sondern Devisenreserven werden gehalten in den Wertpapieren, in der Regel in den Staatsschuldpapieren der jeweiligen Nationen, die diese Gelder besitzen. Also mit ihren Schulden geben die Amis der Welt Kredit. Und die anderen Länder brauchen Kredit und haben bloß Schulden. Das ist schon die Voraussetzung dafür, dass man anderen Ländern den Kredit abschneiden kann. Dass man andere Länder vom Kredit abschneiden kann. Das kann Mexiko mit Russland nicht machen. Schließlich ist dann noch der nächste Gag, der sich oben drauf setzt, aber ganz selbstverständlich ist. Für die Länder, die die Weltgelder besitzen, sind dann auch die Nationen, die die weltweit international wichtigsten Banken besitzen. Und Finanzplätze, die auf ihrem Territorium sind, also unter ihrer Jurisdiktion, sodass politische Beschlüsse dieser Länder für diese weltweit wichtigsten Banken dann auch gelten. Und nicht nur das, sie haben unter ihrer Hoheit obendrein auch noch die technische Infrastruktur des internationalen Zahlungsverkehrs, können also wieder mit einem politischen Beschluss ein anderes Land aus dem internationalen Zahlungsverkehr ausschließen. Und mit ihren Computern und in ihren Überwachungstechniken können sie auch noch jede Zahlungsabwicklung in der ganzen Welt immerzu im Auge behalten und darauf aufpassen, dass auch niemand ihre Sanktionsbeschlüsse verletzt. Wenn die USA und die EU, und die brauchen sich dann schon, sich zusammentun für finanzpolitische Repressalien, dann können sie ihre nationalen Geld- und Kreditsysteme mit dem globalen Finanzsystem einfach in eins setzen. Ihre nationalen Geld- und Kreditsysteme sind das globale Finanzsystem. Vorerst jedenfalls. In Dollar und Euro werden ca. 90% der internationalen Finanzierungen abgewickelt. Das heißt, der Kredite, die so vergeben werden. Fast 90% der globalen Devisenreserven werden in diesen Geldern gehalten. Knapp 80% der internationalen Zahlungen werden in diesen Geldern getätigt. Insofern verfügen diese Länder mit ihrem Geld, ihren Banken, ihren nationalen Finanzsystemen wirklich über das Finanzsystem der Welt und können dieses Weltsystem wie einen nationalen Besitzstand behandeln. Sie sind's, die andere Staaten zu ihm zulassen, sie sind's, die andere Staaten von ihm ausschließen. Alle Staaten, die sich am globalen Kapitalismus beteiligen, machen sich tatsächlich vom Wohlwollen dieser entscheidenden Geldmächte abhängig. Und insofern ist mit dem Weltgeld tatsächlich ein komplettes Herrschaftsverhältnis verbunden. Länder, die sich am Weltkapitalismus beteiligen, sagen wir mal diese Ostblockstaaten, die zum Kapitalismus bekehrt worden sind, unterstellen sich nicht nur, gehorchen nicht nur den anonymen Gesetzen des Kapitalismus, das auch, aber sie unterstellen sich tatsächlich auch dem politischen Willen der kapitalistischen Hauptmächte.